Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglückt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Markus Schulz und ich darf kurz vor Ostern wieder einen Gast hier bei mir begrüßen. Er ist sozusagen der fränkische Vertreter im Rheinland, es ist der Max Rossmehl. Hallo Max.
Servus Markus, grüß dich. Und ich habe es endlich geschafft, dass mein Verein ein Auswärtsspiel in der ersten Liga hier in Köln bekommt. Nun waren es zwar nicht die Männer, aber letztes Wochenende durfte ich mir dann die Clubfrauen hier anschauen und auch 3 Punkte mitnehmen aus dem Franz-Krämer-Stadion.
Ja, darüber werden wir nachher noch einiges zu berichten haben. Aber vorher haben wir noch einiges anderes aufzuarbeiten. Zum einen das Heimspiel gegen den FC St. Pauli, das jährliche Testspiel gegen den FC Ingolstadt zum anderen. Da es hier höchstwahrscheinlich nicht so viel Positives zu berichten gibt, schauen wir dann auf deinen Spielbericht aus deiner Hut sozusagen, wenn die Clubfrauen beim 1. FC Köln gespielt haben. Du warst ja, wie gesagt, vor Ort, kannst uns einen hautnahen Bericht dann erstatten. Aber beginnen wir doch mal chronologisch und damit mit den Profis in Liga 2. Samstag vor einer Woche gab sich der Tabellenführer vom Millerntor die Ehre. Wir wollen jetzt gar nicht so sehr die Chronologie nochmal aufarbeiten, sondern vielmehr das Spiel als Ganzes beleuchten. Das Ergebnis nach 90 Minuten lautete, dürfte ja allgemein bekannt sein, 0-2. Aber so dieses nackte Resultat spiegelt in meinen Augen irgendwie so gar nicht die Kraftverhältnisse auf dem Platz wider. Wie geht's dir denn da?
Ja, man hat das schon gesehen in weiten Teilen, wo ich vielleicht Teile der ersten Halbzeit und ein paar Minuten in der zweiten ein bisschen rausnehmen möchte, dass das schon ein Klassenunterschied war. Man hat gesehen, dass St. Pauli da nicht zu Unrecht ganz oben in der Tabelle der zweiten Liga steht und dass der Abstand, was das Niveau angeht, zum Club schon deutlich ist. Und man hat auch gemerkt, dass St. Pauli mit uns da gar nicht so viel Mühe hatte, ne? Was glaube ich erschreckend war. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber war, dass es halt so gut wie gar keine richtige gute Torchance gab, keine Befreiung an der Stelle, dass man mal ein bisschen den Druck nehmen konnte und dass ja St. Pauli uns da wirklich in weiten Teilen wirklich hergespielt hat.
Ja, also ich habe es vorhin im Vorgespräch ja schon gesagt, ne? Also meine Erwartung vor dem Spiel war jetzt nicht besonders hoch. Aber das ist schon nochmal gewaltig untertroffen worden, ne? Also, die haben mit uns mehr oder minder Katz und Maus gespielt. Normalerweise sagt man ja, eine Mannschaft, die so überlegen ist, die lässt den Gegner laufen, aber die sind ja trotzdem, wie wir eigentlich nicht den Ball hatten und immer nur hinterhergerannt sind, 10 Kilometer mehr gelaufen. Ja, ich weiß, so Laufstrecken in einem Spiel von einem Team sagt nicht ganz so viel aus, aber ich finde in dem Fall schon, also es war sehr, sehr wenig Laufbereitschaft da, von Gegenpressing überhaupt nichts zu sehen. Man hat teilweise ja einfach nur zugeguckt, wie St. Pauli sich die Bälle zugespielt hat und also es war schon mehr als ein Klassenunterschied, fand ich. Also es hat schon auch wehgetan, sich das Ganze anzugucken, ne?
Ja, ich muss sagen, bei mir lief das Spiel so ein bisschen nebenbeiläufig. Ich habe, glaube ich, die ersten, 20 oder 30 Minuten noch relativ fokussiert zugesehen und habe dann gemerkt, okay, also Das ist halt ein Spiel, wo, ne, wo es wahrscheinlich eine Frage der Zeit sein wird, dass St. Pauli das Tor schießt, wobei ich halt der Meinung bin, dass wir doch das in weiten Teilen in der ersten Halbzeit alles so im Vergleich zum Magdeburg-Spiel auch alles gut wegverteidigt haben, aber du hast halt gemerkt, dass man aus etwaigen Ballgewinnen, sofern man sie dann überhaupt bekommen hat und nicht der Gegner direkt den Ball wieder hatte, halt auch nichts anstellen konnte. Also das war schon erschreckend ungefährlich. Und dann kurz vor der Halbzeitpause ist ja dann auch das 1-0 gefallen und ich glaube, spätestens da war dann auch für mich die Frage, wenn sie jetzt nicht deutlich anders aus der Kabine rauskommen, dann wird sich da jetzt St. Pauli auch nicht sehr viel mehr Engagement gönnen müssen, um das irgendwie über die Zeit zu bringen.
Ja, apropos Engagement, ich weiß nicht, wie du es so gesehen hast, aber ich hatte ja den Eindruck, als ob St. Pauli da erstmal relativ locker in die Partie reinstartet, mal abwartet, was der Club so macht und dass er ja im Prinzip die ganze Zeit eigentlich nur mit uns gespielt haben und du hast dann gemerkt, die wollten mit einem Erfolgserlebnis in die Pause und haben dann, sagen wir mal so, ab der 30., 35. Minute eigentlich angefangen, ein bisschen mehr Druck zu geben und ja, es ist dann in der 44. Minute durch die Führung dann belohnt worden, aber so wirklich das Gefühl, dass der Club irgendwann da mal mitspielen könnte, hatte ich eigentlich zu keinem Zeitpunkt in dieser ersten Halbzeit.
Nee, also man hat ja wirklich nur verteidigt. Und wie gesagt, hat das eigentlich auch ordentlich gemacht. Und ja, vor dem Tor gab es halt, oder was heißt vor dem Tor, zum Tor gab es eben dann halt die individuellen Fehler in der Verteidigung, wo dann Eggestein oder Jeltsch das Kopfballduell gegen Eggestein verliert, der dann auch das erste Mal seit 4 Monaten, glaube ich, wieder trifft.
Das war also ja fast schon klar, dass es ausgerechnet gegen uns passiert, ne?
Ja, genau, der Club mal wieder als Aufbaugegner und Knotenlöser in dem Fall. Aber wie gesagt, ich glaube, das war eine dominante Veranstaltung und ich habe in der ersten Halbzeit dazugeguckt und habe gedacht, ach, das machen sie eigentlich ganz gut. Ne, St. Pauli ist jetzt, war bis daher halt auch nicht zwingend. Die hatten zwar schon so 2-3 Chancen, die man sich notieren kann, aber waren halt dominant, aber ohne jetzt wirklich auch richtig auf die Tube zu drücken. Ne? Das war dann eher das, was einem so ein bisschen zu denken gibt und das haben sie dann, wie du gesagt hast, ab der 35. halt gemacht. Und dann in der 44. gibt es halt das Gegentor. Und dann hast du natürlich als Fan immer noch mal die Hoffnung, dass die Mannschaft vielleicht ein bisschen anders aus der Kabine kommt oder dass es vielleicht eine Umstellung gibt. Es gab diesmal auch relativ frühe Wechsel, aber das hat irgendwie auch alles nicht gefruchtet. Und demnach hast du halt einfach St. Pauli zugeguckt, wie sie da den Ball um unseren 16er spielen und das irgendwie gefühlt 90 Minuten lang und halt immer mal wieder ein Ball reinfliegt und gegebenenfalls zu einer Torchance wird, aber so richtig zwingend kam von uns nichts, weil halt wie gesagt alle Ballgewinne, die wir hatten, alle Zweikämpfe, die wir gemacht haben, wurden halt entweder irgendwo blind hingeschlagen oder sind direkt beim Gegner gelandet, also dieses Umschaltspiel, also wenn das die Strategie gewesen war, dann hat man halt ja nach dem Zweikampfgewinn irgendwie den Schritt des Ballgewinns verpasst und konnte damit halt auch einfach gar nichts anfangen. Weil so richtig Gegenstöße, Konter gab es ja eigentlich nicht.
Ja, ich sag mal, spätestens ab dem Zeitpunkt, als Goller aus dem Spiel war, hat man dann auch keinen wirklich schnellen Spieler, der dafür irgendwie prädestiniert gewesen wäre. Und ich möchte noch ein paar Statistiken hier mal in den Topf werfen. St. Pauli hatte 17-2 Torschüsse, ist etwas, ja, mit 121 zu 112 Kilometern 9 Kilometer mehr gelaufen und hatte, Moment, wo war das mit dem Ballbesitz? 67% Ballbesitz, der Club 33%. Also es ist schon eine ziemliche Hausnummer. Ja, wir waren jetzt aus den Spielen nach der Rückrunde das fast schon ein bisschen gewohnt, dass der Club da etwas weniger Ballbesitz hat, aber Es war schon eine Machtdemonstration von St. Pauli. Also da lege ich mich jetzt auch in der Zwischenzeit fest, die werden auf alle Fälle den Aufstieg packen und das sogar als Meister. Auch da lege ich mich fest.
Ja, gehe ich mit. Ne? Also wenn man vielleicht für den Club noch was Positives vielleicht vermerken will an dem Spiel, ist halt, dass man jetzt nicht auseinandergebrochen ist und sich irgendwie nochmal, ich weiß gar nicht mehr, das war in dieser Saison, ne? Das 5:1 oder 5:0.
Ja, das war in der Hinrunde, das 5:1.
In der Hinrunde, genau. Dass man quasi nicht nochmal so ein Ergebnis bekommen hat, wobei man halt, glaube ich, das sind ja auch irgendwie gefühlt 3 Tore kurz vor Schluss gefallen. Ne? Also ich glaube, wenn man da den St. Paulianer noch ein bisschen Bock gemacht hätte, hätte das vielleicht auch passieren können. Aber es war halt, ne, nach vorne absolut ungefährlich und nach hinten, sag ich mal, bis zum Gegentreffer okay. Aber du kannst halt, wenn du wirklich gar keine Idee und also oder gar keine Umsetzungsansätze hast, wie das Spiel nach vorne aussehen will, dann darfst du dir halt auch einfach nach hinten keine Fehler leisten. Ne? Wenn das Ziel ist, irgendwie einen Punkt mitzunehmen, dann musst du halt, sobald du einen Gegentreffer bekommst, Ideen entwickeln und Ansätze zeigen, dass du auch vorne irgendwie zu einem Torerfolg kommst und dir zumindest Freistoßchancen, Eckbälle, was auch immer rausarbeitest, aber das war halt in dem Spiel. Also gefühlt war der Club auch einfach nicht da. Also St. Pauli hätte auch alleine spielen können.
Lag es vielleicht auch daran, dass Can Usun so komplett aus dem Spiel war, weil ich hatte so den Eindruck, als ob das Spiel so wirklich zu 100% an ihm vorbeigelaufen ist.
Ja klar, also ich habe das auch gar nicht, ihn auch gar nicht groß mitgenommen, mitbekommen, dass er überhaupt Akzente setzen konnte, geschweige denn, ne, dann eigentlich seine Idee dann auch immer war, den Ballgewinn zu bekommen und halt die Steckpässe zu spielen oder in Position zu laufen, aber er hat ja da wirklich auch gar keine Rolle gespielt und das haben wir jetzt ja auch gesehen, ne? Wenn Usun nicht funktioniert, dann wird's beim Club, also wenn Usun und Kastrop entweder nicht da sind oder nicht funktionieren, dann wird's halt mit dem Spiel nach vorne und mit den Ideen schwierig.
Schon mal so ein kleiner Vorausgriff auf die nächste Saison, oder?
Ja, mal gucken, was sich die Verantwortlichen da einfallen lassen, wie wir diese Lücke stopfen wollen. Aber wie du vorhin gesagt hast, das ist halt, ne, es wäre wieder mal, ich glaube, das dritte oder vierte Mal diese Saison die Möglichkeit gewesen, halt den Anschluss nach oben zu halten oder die Lücke ein bisschen kleiner werden zu lassen. Und das war diese Saison eigentlich immer so, wenn wir die Chance hatten, dann haben wir halt in den Spielen, entweder in dem Spiel direkt oder in den Spielen dann darauf halt die Chance wieder versemmelt und wir werden uns jetzt einfach darauf eintarieren müssen, sofern nicht irgend noch eine Serie losgeht, dass wir halt irgendwo im schnöden Mittelfeld landen. Und dann ist noch so ein bisschen die Frage, ne, wie hältst du dann die Motivation, wenn du halt weißt, okay, nach unten wird es wahrscheinlich auch nicht mehr gefährlich, weil dafür ist die Mannschaft also in meinen Augen zu gut, um da unten nochmal reinzurutschen und vielleicht auch die Konkurrenz ein bisschen zu schwach und nach oben reicht es halt einfach nicht in der Konstanz.
Ja, du hast es schon gesagt, ne? Also im Prinzip sind wir jetzt wieder im absoluten Niemandsland der Tabelle. Es sind 8 Punkte nach unten auf Rang 16, da ist Rostock. Es sind 8 Punkte auf dem HSV auf Platz 3. Wobei ich das eh erstaunlich finde, dass er nach diesen Ergebnissen in der Rückrunde immer noch auf Platz 3 ist. Aber ja, so wirklich was ausrechnen kann man sich nicht mehr. Ich persönlich für mich habe jetzt eigentlich nur noch ein Ziel. Und zwar die Grün-Weißen aus der Westvorstadt zu überholen. Deren Tordifferenz ist um 9 besser. Sie haben 2 Punkte mehr, liegen auf Rang 8. Ich denke mal, das sollte die machbare Alternative dann noch sein, was man in dieser Saison schaffen kann.
Ja, das ist halt so ein, ja, ich glaube, so ein bisschen Fanziel. Und natürlich in der Tabelle so weit oben zu landen, wie es geht, und vor Fürth ist natürlich toll. Aber ja, für mich nimmt so ein bisschen dieser Ausblick halt auch ein wenig die Motivation, mir die Folgespiele noch zu geben. Und ich weiß halt nicht, wie es bei den Spielern aussieht, ne?
Ja, ich sag mal so, wer nach dem St. Pauli-Spiel noch Bock hatte, der konnte sich ja vergangene Woche auch ein Testspiel anschauen. Das alljährliche Testspiel, was gegen Ingolstadt stattfindet. Das war auf dem Max-Morlock-Platz am Pfalze direkt. Die interessierten Zuschauer konnten für 7 € da dabei sein. Und es war wirklich nur was für absolut Hartgesottene. Du hast ja gesagt, du hast es nicht gesehen. Ich habe mir den Stream so nebenher gegeben. Und es war schon wirklich sehr, sehr erschreckend. Also man muss dazu sagen, die Schanzer werden ja trainiert von Michael Kölner. Das sollte dem einen oder anderen ja auch noch ein Begriff sein. Die kamen mit keinem wirklich guten Lauf an den Pfalze. Sie haben nämlich in der 3. Liga aus den letzten 6 Spielen gerade mal noch 2 Punkte geholt. Naja, und dann macht man halt mal Testspiel gegen den FCN und holt sich da ein bisschen Selbstvertrauen. Es war, ja, gelinde gesagt, ein geschlossenes Versagen. Klar, das Spiel hat relativ doof angefangen mit diesem Schüsschen von Ingolstadt, der Martinia durch die Hosenträger und durch die Beine rutscht. Aber danach auch wirklich nichts, kein Aufbäumen, wenig Laufbereitschaft. Es hat sich keiner angeboten. Es wollte keiner die Bälle haben. Es war schon wirklich sehr, sehr, sehr erschreckend. Und unterm Strich darf man froh sein, dass es nicht wieder ein 0-7 wurde. Das hatten wir ja auch schon. Und man muss dazu sagen, Ingolstadt hat auch noch 2-mal den Pfosten getroffen. Einmal rollt den Ball aufs Tor zu und nur ein Platzfehler hat verhindert, dass die Kugel dann da auch noch mit rein ist. Und also ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ja, es ist nur ein Testspiel und es haben auch ein paar Stammspieler gefehlt, aber selbst ohne einen Can Uso und ohne einen Nene Brown und ohne einen Jens Kastrop, das sollte doch in so einem Testspiel einfach mehr drin sein, oder nicht?
Ja, und gerade halt auch für die sich da nochmal anbieten wollen, um eben irgendwie sich für Spielzeit zu bewerben. Also ich glaube schon, dass das Ziel da sein sollte, zumindest gut auszusehen. Ich meine, klar kann man so ein Testspiel auch mal hernehmen, um mal taktisch was auszuprobieren, aber wenn du sagst, da war wirklich gar nichts zu holen, dann weiß ich halt auch nicht, was das Argument der Spielenden dann da auf dem Feld war, ne? Also warum der Trainer sie berücksichtigen sollte im nächsten Spiel und warum auch nicht. Ich weiß nicht, hast du Lichtblicke aus dem Spiel?
Also ich finde, Jan Reichert hat es in der 2. Halbzeit im Tor ganz gut gemacht. Joseph Hangbo hat über 90 Minuten gespielt, hat vor allem in der 1. Halbzeit zumindest mal so ein paar positive Ansätze gezeigt. Aber das war es dann schon auch, ne? Also es hat sich mal so ganz unter uns kein Mensch, der da auf dem Platz gestanden hat, dafür aufgedrängt, in den nächsten Spielen irgendwie mal in der Startelf zu stehen. Also es war schon wirklich erschreckend. Und das, was ich eigentlich die ganze Saison auch immer dachte, dass wir von der Breite her doch einen ziemlich starken Kader haben, also von dieser Meinung bin ich jetzt seit dem Testspiel schon ein Stück weit abgewichen.
Ja, spannend. Also was das jetzt für den Rest der Saison bedeutet, wie gesagt, man ist im Niemandsland. Ohne jetzt wirklich herausragende Leistung wird es halt wahrscheinlich nichts mehr werden. Und dann die Weichen so ein bisschen zu stellen auf eine nächste Saison, zu sehen, ja, wie kann man Abgänge von Uson, von Brown kompensieren. Wahrscheinlich von Kastrop auch. Was macht man ohne diese zentralen Spieler, die sich halt jetzt so ein bisschen als, ja, Leistungsträger schon etabliert haben in dieser Saison? Spannend, also was machst du als Trainer? Auf die Jugend setzen wahrscheinlich, ne? Also jetzt irgendwie deinen Geist da nochmal reinzustellen, um Spielpraxis zu geben, wird ja wahrscheinlich auch der falsche Ansatz sein dann, wenn du in so einer Tabellensituation bist, ne?
Also denke ich schon auch. Auf der einen Seite, so denke ich mir halt immer, wenn du im Niemandsland der Tabelle bist, dann brauchst du auch auf, sage ich jetzt mal so, vielleicht nicht mehr unbedingt zu 100% auf die Spieler setzen, von denen du weißt, die sind in der nächsten Saison nicht da, sondern vielleicht dem einen oder anderen aus der zweiten Reihe da eine Chance geben. Aber wenn sich halt so niemand anbietet, dann wird es echt schwierig und es ist dann halt auch schwer, der breiten Öffentlichkeit dann irgendwie zu vermitteln. Also ich nehme an, dass Christian Fjelda nach diesem Testspiel schon etwas lauter und auch deutlicher geworden ist.
Ja, wollen wir es hoffen, ne?
Es wäre auf jeden Fall zu wünschen und wir haben noch so ein paar kleine Themen, aber bevor wir die angehen, atmen wir nochmal ganz tief durch, nehmen einen Schluck aus der Pulle und sind dann gleich wieder zurück hier bei Total Beglubbt auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wir sind zurück bei Total Beglubbt. Mein Gast ist heute der Max Rossmehl. Ja, über das Spiel gegen St. Pauli und dieses unsägliche Testspiel gegen Ingolstadt haben wir uns jetzt schon ausgelassen. Ansonsten hat sich hinter den Kulissen in Nürnberg ein bisschen was getan, auch so in Sachen Gerüchteküche. Auf ein paar Sachen möchte ich mal ganz kurz eingehen. Zum einen ist in der vergangenen Woche mit dem kompletten Trainerteam rund um Christian Fjell verlängert worden. Man hat die Laufzeiten jetzt angeglichen, das heißt die Verträge mit den Co-Trainern Frank Steinmetz und Jerome Polenz sind verlängert worden. Ebenso Torwarttrainer Dennis Neudamm, Analyst Maurizio Soccola, Raphael Pollack, der Athletiktrainer, Gerald Stürzenhof-Ecker, der Reha-Trainer und der Übergangskoordinator Dominik Schmidt. Ist allerdings auch nicht beim Trainerteam geblieben, sondern ja, der Kapitän und die Identifikationsfigur der letzten Jahre, möchte ich mal sagen. Enrico Valentini hat einen stark leistungsorientierten Vertrag unterschrieben, bleibt dem Club also nochmal ein Jahr verbunden. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich finde mal, da macht man mit Sicherheit keinen Fehler. Ich glaube, er ist nicht nur in der Kabine wichtig, sondern auch gerade, was die Integration der jungen Spieler angeht. Und man hat es ja auch gegen St. Pauli gesehen. An ihm lag es mit Sicherheit nicht, dass man da nicht besser in die Pötte gekommen ist.
Nee, also je nachdem, wie die Konditionen jetzt des Vertrags aussehen. Aber rein sportlich ist er, glaube ich, immer noch einer, der halt im Notfall aushelfen kann. Und ansonsten ist er genau das, was du gesagt hast, halt Identifikationsfigur, jemand, der aus der Stadt kommt, für den Verein lebt und ich glaube auch die Kabine so ein bisschen drauf einstimmen kann und ich, wie gesagt, solange der Körper mitmacht, das hat man in anderen Vereinen auch vielerorts, dass da die Routiniers dann noch mehrere Jahre ranhängen und wie gesagt, ich habe jetzt in der letzten Zeit von Valentini ist er mir leistungstechnisch niemals oder selten bis gar nicht negativ aufgefallen. Von daher ist das schon ein Schritt, den man gehen kann. Und ja, vielleicht darauf einer der sensiblen Stellen dann halt auch noch immer jemanden hat, der das als Backup bekleiden kann, ne? Auch wenn so die Außenverteidigerposition halt auch eine ist, die wahrscheinlich mit dem Alter immer schwerer zu bekleiden wird, wenn es dann irgendwann auf Schnelligkeit und so weiter geht. Aber als Backup hat er da eigentlich gerade diese Saison eigentlich immer gut ausgesehen.
In den vergangenen Tagen kamen dann auch die neuen Kaderwerte mit den Marktwerten bei transfermarkt.de ums Eck. Da hat sich ein bisschen was getan. Can Usun ist von 8 auf 12 Millionen Marktwert geklettert. Finn Jeltsch von 1 Million auf 3. Jens Kastrop von 1,8 auf 3. Der Kaderwert des FCN insgesamt ist um 21% gestiegen, beträgt jetzt 36 Millionen. Damit stehen wir auf Rang 4 in der zweiten Liga hinter Hertha, HSV und Düsseldorf, woran man auch mal wieder sieht, dass ein teurer Kader oder zumindest in Sachen Marktwert hoher Kader nicht unbedingt Erfolg garantiert. Wirklich ein Neues gibt es auch immer noch nicht im Bezug auf Can Usun. Zumindest ist noch nichts verkündet worden, auch wenn es die Vöglein überall eigentlich von den Dächern pfeifen, dass der Vertrag in Frankfurt unterschrieben ist. Ich glaube, da wird jetzt nur noch gewartet, wann der optimale Zeitpunkt der Verkündung ist, denke ich mal, oder?
Ja, das sehe ich auch so. Und wie gesagt, also vielleicht nochmal zu den Kaderwerten, das ist jetzt halt auch was, was viel auf Potenzial fußt, ne? Diese Kaderwerte, klar, ist Usun ein Talent und aber du weißt halt auch nicht, wie viel Spielzeit wird er bekommen, wie wird jetzt die EM, wir haben ja da bei uns in der Gruppe auch schon gefachsimpelt in unserer Signalgruppe. Was passiert jetzt, wenn Usun eine knaller EM spielt? War dann der Verkauf zu früh? Was passiert, wenn er sich verletzt? Also ne, das ist halt alles Spekulation. Fakt ist jetzt erstmal, der Typ hat halt wirklich überragende Anlagen und du siehst das halt jetzt schon in dem jungen Alter. Der schafft es, eine Zweitligamannschaft zu tragen. Und jetzt wollen wir mal für den Club hoffen, dass die vereinbarten Konditionen halt welche sind, über die man sich in 2-3 Monaten nicht absolut ärgert. Aber ich fände interessant, so ein bisschen einen Einblick zu bekommen, wie so dieses Transfergebaren denn überhaupt abläuft, weil wie stark da auf Wechsel gedrängt werden, was da die Zeiträume sind, wann sich da wer einschaltet, das ist, glaube ich, schon ganz interessant. Und wie gesagt, man kriegt ja immer nur, als Außenstehender wie wir, kriegt man ja eigentlich immer nur so die Pressemeldungen oder das, was so ein bisschen rüberschwappt, ein bisschen durchschwappt mit.
So, mit diesen ganzen Transfers ist es halt auch immer relativ schwierig, ne? Also ich erinnere mich zum Beispiel zurück an Erik Schuranov. Er galt ja auch als großes Talent, als Eigengewächs, Versprechen an die Zukunft. Man hat ihm einen guten Vertrag dann gegeben, hat versucht, ihn möglichst lange zu halten. Die Folge war, er hat dann irgendwann eine Formdelle bekommen und ja, der Marktwert ist dann enorm geschwunden. Und da hat man Dieter Hecking dann vorgeworfen, Mensch, warum hast du den nicht viel eher verkauft? Und jetzt bei Can Usun ist es dann wieder das andere Extrem. Er wird ja im Moment von vielen Seiten auch kritisiert, dass eben dieser Transfer mit Can Usun eigentlich schon so gut wie durch ist und man könnte doch viel, viel mehr rausholen. Und es ist halt echt schwierig und ich möchte da in dieser Haut von den Verantwortlichen und von den handelnden Personen ehrlich gesagt nicht drinstecken, weil du findest immer irgendjemand, der dann sagt, dass du es verkehrt gemacht hast und anders wäre es doch besser gewesen.
Es ist halt immer wie bei so Spekulationsgeschäften, ne, dass es halt ja den richtigen Zeitpunkt, den gibt es halt eigentlich fast nie und wenn du ihn erwischt, wirst du halt hochgelobt und in dem Fall glaube ich, ist es, also dass er diese Saison gehen muss und gerade bei den finanziellen oder in der finanziellen Situation, in der Club steckt, das ist ja auch klar und auch von seinem Niveau her sieht man halt auch einfach, dass er einfach unsere komplette Mannschaft spielerisch in die Tasche steckt. Und wenn wir jetzt da um einen Beitrag um die 10 Millionen mit Optionen rauskomme, dann ist das in meinen Augen, finde ich, ein guter Deal für jemanden, der, sage ich jetzt mal, eine Dreiviertel sehr, sehr gute Spielzeit gehabt hat und überragt in dem jungen Alter. Und wahrscheinlich hast du halt als Verein, der finanziell anders aufgestellt ist, wenn du halt so ein Juwel in deinen Reihen hast, hast du vielleicht auch ganz andere Verhandlungsmöglichkeiten. Ne? Das muss man halt an der Stelle vielleicht auch sagen. Ich bin jetzt mal für den Jungen auf jeden Fall gespannt, was die Zukunft bringt. Ob er vielleicht wirklich sogar bei der EM schon eine Rolle spielen wird. Und vor allem, wie seine Reise halt dann in der ersten Liga aussehen wird. Und inwieweit er da mit seinen Fähigkeiten jetzt schon weiterhelfen kann.
Ja, zumindest hat er in der vergangenen Woche in Ungarn beim 0:1 sein Debüt für die A-Nationalmannschaft der Türkei gefeiert. Gestern war er Gott sei Dank bei 0 Minuten Spielzeit, als die Türkei sich eine 1:6 Packung gegen Österreich eingehandelt hat. Zum gleichen Zeitpunkt waren gestern auch Jens Kastrop und Nene Brown bei der U21 im Kader. Schon gegen Kosovo war ich ein bisschen erstaunt, weil Toni Di Salvo auf beide Spieler verzichtet hatte. Jetzt gegen Israel kam Jens Kastrop dann wenigstens mal in der 86. Minute ins Spiel, hat dann auch prompt vorne eine Szene gehabt, die ganz okay war. Aber Nene Brown zweimal ohne Einsatz, war ich schon ein Stück weit verwundert, muss ich ehrlich sagen. Also hatte ich doch mit etwas mehr gerechnet.
Ja, umso besser für uns, dass er sich nicht irgendwie verletzt oder noch ausfällt, weil da sind wir auch nicht doppelt und dreifach so gut besetzt auf der linken Seite.
Apropos linke Seite, Tim Handwerker hat sich ja auch einen Kreuzbandriss in Utrecht zugezogen, nach insgesamt 19 Pflichtspielminuten. Es könnte jetzt aber, so wurde es zumindest kolportiert, ich glaube von der Bild, ein Bonus für den FCN noch ergeben, wenn Utrecht sich für die Europa League oder die Conference League qualifiziert. Dann wäre ein Nachschlag im hohen fünfstelligen Bereich dann fällig. Ehrlich gesagt wäre es mir lieber, wir würden einen gesunden Tim Handwerker wieder zurückkriegen, weil ich glaube, in der kommenden Saison braucht man dringender denn je.
Ja, da gehe ich mit, und so ein Kreuzbandriss ist natürlich auch nicht was, wo man dann das, was man unbedingt wegsteckt und ja, mit dem gleichen Elan wieder zurückkommt. Und das ist jetzt niemand, den man jetzt unbedingt leistungstechnisch ausleihen muss, sondern bei ihm ging es ja, glaube ich, eher darum, dass er eher nicht die Nummer 1 war und einfach die Spielpraxis auch haben wollte. Also, ja, ist halt schon eine Personalie, die du eigentlich nächstes Jahr haben willst, aber auch da wissen wir nicht, wie die offiziellen planen, ob da vielleicht auch schon Alternativen vorgesehen sind. Hoffentlich, denke ich mir dann manchmal immer, ne? In solchen Fällen, ja, aber auch das bleibt spannend.
Ja, zumindest können wir jetzt schon davon ausgehen, dass das im kommenden Sommer ein ziemlicher Umbruch sein wird. Also langweilig wird es Olaf Rebbe und Dieter Hecking da im Sommer mit Sicherheit nicht werden. Und ebenso wie du hoffe ich auch, dass da jetzt schon die nötigen Stellschrauben im Hintergrund gedreht werden.
Ja.
Ja, kommenden Samstag ist der FCN dann zu Gast im Olympiastadion. 20.30 Uhr ist Anpfiff gegen die Hertha. Sozusagen Topspiel am Samstagabend. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich bin nach den letzten beiden Partien ein Stück desillusioniert. Rechnest du dir da großartig was aus, Max?
Nee, aber das auch schon die letzte Zeit nicht mehr. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, aber auf der anderen Seite ist halt Hertha auch so ein bisschen eine Wundertüte, die sich ja, ich bin bei denen halt jetzt auch gerade gar nicht so drin, aber ich glaube, die haben sich zumindest so im Vergleich zum Saisonbeginn formtechnisch wieder ein bisschen gefangen. Ach ja, stimmt, die haben ja erst Schalke mehr oder minder pulverisiert im letzten Spiel, auch zu Hause. Aber da weißt du halt auch nicht, was dich erwartet, ne? Also ob die aufdrehen oder Schwierigkeiten haben, aber wie gesagt, so wie es bei uns gerade aussieht, ja, hoffen wir halt, dass das Spiel nicht so schlimm wird zum Zugucken, oder?
Nicht, dass wir uns noch das ganze Osterfest versauen.
Genau.
Irgendwie sind gefühlt die beiden Wundertüten der Liga, die da gegeneinander spielen. Ich hoffe mal, dass nicht so FCN-like der miese Ausgang dann wieder auf unserer Seite ist.
Ja, ich sehe gerade, die sind halt im Toreschießen ein bisschen besser, aber abwehrtechnisch steht das bei denen auch aus. Also die haben 43 gefangene Tore, wir haben 45. Dafür haben die halt 15 Tore mehr geschossen als wir. Ja, wollen wir mal hoffen, dass es dass es kein Spielverderber wird, aber wie gesagt, ich will es nicht beschreien, aber ich glaube auch irgendwie nicht, dass wir da nochmal ernsthaft in Abstiegsgefahr kommen.
Ich glaube, damit haben wir dann auch die negativen Punkte für heute mal ein Stück weit abgehakt. Und bevor wir zum etwas freudigeren und positiven Teil dieses Podcasts kommen, brauche ich auf alle Fälle noch einen Schluck. Meine Stimme fängt langsam an zu versagen und dann sind wir gleich wieder hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wir sind zurück bei Total Beklubbt. Mein Gast ist heute der Max Rossmehl. Der hält tapfer noch mit mir aus. Ja, wir haben es in den ersten beiden Teilen schon anklingen lassen, war es eigentlich schon sehr untertrieben. So wirklich Freude bereiten uns die Herren im Moment nicht. Deswegen bin ich auch noch gar nicht so zu 100% sicher, dass ich das Spiel gegen die Hertha mir anschauen werde. Aber ein weiterer Grund, warum ich derzeit auch nicht so auf dieses Spiel fixiert bin, ist der vergangene Samstag. Die Clubfrauen gaben sich in Köln beim FC die Ehre und hatten das erste von ja noch so einigen Schicksalsspielen um den Klassenerhalt vor sich. Unter der Woche gab es erstmal eine schlechte Nachricht, denn kaum feierte Lea Paulik nach langer Verletzung ihre Premiere in der Bundesliga, schon verletzte sich ihre bis dahin doch ziemlich starke Stellvertreterin Katrin Krammer im Training. Die Diagnose lautet Meniskusriss. Da kann man mal von Glück sagen, dass das Timing so war und nicht irgendwie ein bisschen anders, weil das wäre dann echt übel gewesen, ne?
Mhm, also die haben sich da schon ziemlich den Staffelstab übergeben, aber ja, also ich glaube an der Stelle gute Besserung an Christine Krammer.
Da kann ich mich nur anschließen. Nichtsdestotrotz ging es dann gegen den FC, der zwei Plätze vor den Clubfrauen rangiert in der Tabelle, beziehungsweise vor dem Spiel rangierte. Zwischen den beiden war noch RB Leipzig und ja, Max, man kann sagen, man war eigentlich schon ein Stück zum Siegen fast verdammt.
Das ist richtig, ich habe das ja auch, ne, also ich war mit drei Kumpels im Stadion oder beziehungsweise einem Kumpel und eher zwei Bekannten, die jetzt auch nicht regelmäßig zu den Frauen gehen, aber schon das ein oder andere Mal beim FC waren. Und ich habe aber gesagt, hey, wir sind hinten drin und ich rechne eigentlich nicht damit, ne, allein aufgrund des Punkteabstands, dass da was geht. Dazu muss man aber auch sagen, dass ich da, glaube ich, auch nicht unbedingt der bin, der die Expertise mitbringt. Also ich habe, glaube ich, in dieser Saison noch, ich glaube, erst ein Spiel gesehen. Letztes Jahr in der Zweitligasaison war ich ja ein paar Mal eher dabei, aber ich habe dann auch zu den Jungs gesagt, also wenn sie heute nicht drei Punkte holen gegen den FC, dann war es das wahrscheinlich mit der Erstligasaison, ja, gerade weil da ja das Gefälle wirklich zwischen Tabellenspitze, Mittelfeld und sag ich mal den letzten drei, vier Mannschaften schon nochmal wirklich deutlicher ist als jetzt beispielsweise in der zweiten Männerbundesliga. Aber wie gesagt, das war eigentlich ein Endspiel um den Klassenerhalt für den Club.
Ja, und das Endspiel hätte schon nach wenigen Minuten in die falsche Richtung gehen können, weil in der dritten Minute gab es eine Ecke für Köln und die Kölner Spielerin Degen war das, glaube ich, hat dann die Latte getroffen per Kopf und da musste ich am TV schon erstmal tief durchatmen. Weil das wäre so ein ja, übelst möglicher Start gewesen. Aber dann haben sie sich so langsam aber sicher ins Spiel reingekämpft und sich dann auch selber ein bisschen im Spiel angemeldet. Und man konnte fast sehen, wie sie sich immer näher dem Tor angenähert haben. Ich weiß nicht, wie es dir direkt im Stadion da so ging.
Also ich war überrascht über die erste Halbzeit, weil ich gedacht habe, dass man da schon einen Unterschied sehen wird zwischen den beiden Mannschaften, was so die die Leistung angeht, aber ich hatte das Gefühl, ne, bis jetzt auf die Chance, dass das doch sehr, sehr ausgeglichen war und dass man gerade, wie du gesagt hast, dann gerade was Zweikampfspiel und was man dann so mit dem Ball anstellen kann, der Club schon in der ersten Halbzeit den deutlich besseren Eindruck gemacht hat und für mich auch dann Schritt für Schritt so nach einer Viertelstunde immer besser ins Spiel kam. Man hat auch gesehen, dass es teilweise echt auch ruppig zuging. Und was mich ja auch immer noch, was natürlich auch kein Wunder ist oder keine Besonderheit ist, aber es fällt einem halt dann doch am Spielfeld nochmal auf, dass halt einfach alles, also jegliche hohen Bälle einfach super gefährlich sind im Frauenfußball. Weil die Tore sind nicht kleiner, die Frauen halt und gerade auch die Torhüterinnen halt im Durchschnitt dann doch mal ja 20 bis 30 Zentimeter kleiner als so ein Bundesliga-Torhüter und du merkst halt, jeder hohe Ball in den Strafraum kann halt potenziell echt gefährlich werden. Und ich finde aber, das haben sie doch in der ersten Halbzeit sehr, 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 sehr gut gespielt und waren in den entscheidenden Duellen immer da. Du hast auch gemerkt, dass alle mitgehen, dass die Bank mitgeht, dass die Auswechselspielerinnen, die sich warm gemacht haben, mitgehen, wenn wichtige Zweikämpfe gewonnen werden. Also du hast der Mannschaft einfach auch angemerkt, dass die Bock haben, da was mitzunehmen.
Ja, das ist mir besonders aufgefallen im Heimspiel gegen Leverkusen. Da du kannst eigentlich nur von Glück sagen, dass da hinten Lara Schmidt drin ist, die wirklich schon von der Körpergröße her so einiges überragt. Gegen Leverkusen war ja, glaube ich, die Innenverteidigerin von Leverkusen da erfolgreich, weil sie halt einfach körperlich so deutlich ihren Gegnerinnen überlegen war. Und ja, also da hat man schon auch oftmals in dieser Saison so diesen körperlichen Nachteil. Aber wie du schon sagtest, du merkst, dass das ja trotz diverser Personalveränderungen seit dem Aufstieg trotzdem immer noch ein eingeschworenes Team ist, ne? Wo jeder auch für den anderen fightet.
Absolut, ja.
Und es sollte sich ja in im Spiel dann auch noch einmal zeigen. Aber zuerst mal gingen die Clubfrauen in der 28. Minute in Führung. Desic ist im Strafraum gefoult worden und man konnte diesmal auch nichts über die Schiedsrichterin sagen. Es gab einen Elfmeter und Lara Schmidt hat den souverän links verwandelt. Da gab es auch nichts zu halten für die Torhüterin und ja, war schön gemacht.
Ja, also da kann man auch nichts sagen, Foul ist auch wirklich eigentlich direkt vor mir passiert. Also ich stand wirklich genau an der Ecke hinterm Tor, wo Medina Desic gefoult wurde. Und sowohl die Entscheidung zum Elfmeter als auch, also war goldrichtig, als auch die Abgebrühtheit von Lara Schmidt beim Elfmeter. Kannst du nichts mäkeln. Und die Führung zu dem Zeitpunkt, würde ich jetzt sagen, nicht unbedingt hochverdient, aber auf jeden Fall schon mal ein guter Start und du hast dann auch gemerkt, dass das dem Team ein bisschen Auftrieb gab, weil ich finde, davor war das eigentlich alles relativ ausgeglichen.
Ja, das war ein ziemlicher Wirkungstreffer, hatte ich den Eindruck, ne? Also gerade für die Kölnerinnen, die waren da schon ein bisschen angeschlagen. Es gab dann auch eigentlich keine einzige Szene mehr für die FC-Damen. So dass es dann mit der 1:0 Führung in die Pause ging und ja, auch gleich nach der Pause ging es ja eigentlich entsprechend weiter. Zum einen war dieser Schuss von Franzi May gleich nach Wiederanpfiff, den die Keeperin noch aus der Ecke gefischt hat. Aber dann 2 Minuten später war wirklich ein toller Pass von Amira Afawi, die auf Vanessa Heim durchsteckt und die lässt sich vor dem Tor da das nicht zweimal sagen und hat das Ding dann reingemacht, 2:0 Führung. Also ich bin ziemlich vom Sofa aufgesprungen, muss ich sagen.
Ja, Ich auch, also das war dann natürlich, sag ich mal, der zweite Wirkungstreffer kurz nach Wiederanpfiff. Und man muss auch dazu sagen, das ist mir in dem Spiel eh aufgefallen, dass die doch alle relativ abschlussstark waren, also zumindest in dem Spiel. Da haben wir schon, also bei den Männern haben wir manchmal so Situationen, die gehen, also da sind die Schüsse nicht so platziert. Und da hatten wir da jetzt ja in dem Spiel auch zwei sehr, sehr abgebrühte, ja, letzte Schüsse einfach, und Vanessa Heim macht da alles richtig und lässt der Torhüterin der Kölner auch gar keine Chance, und dann steht es 2-0. Und man hat gemerkt, alle sind so ein bisschen aus dem Häuschen, weil dass es dann plötzlich in der 50. Minute 2-0 steht, damit hat, glaube ich, keiner gerechnet.
Also ich hätte mir das gewünscht, gebe ich offen zu, aber dass das wirklich so passiert, da bin ich dann doch ab und zu ein bisschen zu sehr Realist. Aber es sollte ja auch noch besser kommen, denn nur 4 Minuten später gab es dann sogar noch eins drauf, auch wenn diesmal keine Clubspielerin den Ball ins Tor befördert hat.
Ja, du hattest dann auch, ich glaube, wieder Vanessa Heim, die durchläuft, und es gab ein paar Szenen, wo wirklich die Clubfrauen einfach den richtigen Pass spielen, den Ball im richtigen Moment gewinnen und dann durchlaufen können. Sie versucht dann von der Strafraumkante nach innen zu spielen und wird dann von Degen aus den Kölner Reihen, wird der Ball dann quasi ins Tor reingeklärt. Blödes Eigentor, aber ja, 4 Minuten später steht es 3-0. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat auch jeder gedacht, dass die Kiste durch ist. Also, du hast doch so im Stadion gemerkt, die Heimfans versuchen es nochmal so ein bisschen stimmungsmäßig, aber so richtig dran gedacht hat, also wenn ich die Leute links und rechts neben mir angeguckt und gefragt habe, auch niemand mehr dran gedacht, dass das Spiel nochmal in irgendeine andere Richtung kippen wird.
Ja, zumal auch nicht so wirklich das Aufbäumen auf dem Platz der Kölner Spielerinnen irgendwie zu sehen war. Und zum Thema Stimmung, ich habe es ja, wie gesagt, am TV verfolgt, aber da hast du nur die Schlachtenbummlerin des FCN irgendwie gehört. Von der Heimmannschaft war da wenig zu hören. Und ja, wie du sagtest, die Zeit ist verronnen und verronnen. Und hat eigentlich schon jeder gedacht, naja, 3-0, da kann nicht mehr viel passieren. Aber nicht nur unsere Herren sind der Club, die Clubfrauen eben leider manchmal auch. Und es war eine ziemlich blöde Situation. Ja, man muss leider sagen, es war schon ein Torwartfehler von Lea Paulik. Die lässt den Ball nach vorne abprallen und Cerci hat dann am schnellsten geschaltet und hat das Ding zum Anschlusstreffer versenkt. Das war in der 80. Minute, 10 Minuten vor Schluss. Und ja, wie es halt manchmal so läuft, ne? Also du bist haushoch überlegen und dann kriegst du irgendwann dieses eine Gegentor und ein Spiel fängt an zu kippen.
Ja, und das hast du dann auch wirklich gemerkt. Also ab dem Treffer waren dann die Fans auch wieder da. Ich habe es ja vorhin auch zu dir im Vorgespräch schon mal gesagt. Das ist irgendwie, also fand das von den FC-Anhängern nicht so ganz intelligent gelöst, weil gab ja diese überdachte Tribüne, die, sag ich mal, der Megafonmann und der Trommelmann standen aber quasi gegenüber auf den nicht überdachten Stehtribünen. Und da waren dann noch so 5 bis 10 Leute, die vielleicht da mitgesungen haben, wenn die irgendwas angestimmt haben. Also ich glaube, so rein stimmungstechnisch hätte es einfach viel mehr Sinn gemacht, die auch auf die Haupttribüne zu packen. Ja, aber ne, also mit dem 1-0 hast du dann gemerkt, okay, da waren plötzlich alle wieder da, und du hast aber auch beim Club gemerkt, durch den Fehler von Lea Paulik hast du dann auch direkt die Unsicherheit gespürt, und wir haben es vorher auch schon gesagt, irgendwie haben die dann ab diesem Zeitpunkt auch also gefühlt keinen Zweikampf mehr gewonnen. Und Köln hat einfach den Nürnberger Strafraum belagert 10 Minuten lang, und ich habe halt nur die Daumen gedrückt, dass sie das, also gerade dann nach dem 3-2, dass das dann kurze Zeit später gefallen ist, dass sie das irgendwie noch über die Zeit bringen. Aber ja, also wie du sagst, ne, der Schuss ist ein Fehler. Sie hält ihn zwar stark, aber er prallt halt, also lässt ihn halt nach vorne abprallen. Wenn sie den irgendwie um die Finger herumgelenkt bekommt und ins Auslenkt, dann ist die Gefahr weg. Und so serviert sie den halt der Cerci ja auf dem Silbertablett und die muss dann den quasi nur noch einschieben. Aber da hast du halt auch wieder gesehen, ne, wie Swingy auch so ein Fußballspiel sein kann. Ne? Also die haben sich echt keine Blöße gegeben, 80 Minuten lang. Da war fast alles routiniert abgeklärt und dann fällt dieses doofe Tor. Die Fans sind da, die gegnerischen Fans sind da und du merkst, wie plötzlich alle weiche Knie bekommen.
Ja, das war der berühmte Stecker, der da gezogen wurde. Ne? Also ab dem Zeitpunkt, alles, was vorher funktioniert hatte, wo man den Fuß dazwischen bekommen hat, wo man die Zweikämpfe gewonnen hat, das war komplett ausgeknipst. Und du hast es schon gesagt, in der 88. Minute, dann kam auch noch das 2:3 nach einer Ecke, fällt der Ball sozusagen Degen direkt vor die Füße. Und die wuchtet das Ding rein und ja, zu dem Zeitpunkt war ich auf dem Sofa gesessen und habe gehofft, oh, hoffentlich geht jetzt die Zeit noch rum und hoffentlich pfeift die Schiedsrichterin bald ab. Aber ja, bevor die Schiedsrichterin abgepfiffen hat, gab es halt leider auch noch dann direkt den Ausgleich hinterher.
Ja, und das auch wieder so, ne, durch irgendwie einen langen Ball von der rechten Seite, der dann einmal quer durch den Strafraum fliegt, dann die Kölnerin, die den da quasi in so einer Art Grätsche nach innen grätscht, aber halt auch nicht gestört wird, die drei Nürnberger Abwehrspielerinnen kommen nicht dran und ja, die Kölner Stürmerin, also verzeiht mir, dass ich mit den Namen da nicht so firm bin, aber sie schiebt dann einfach ein und das ist, das war schon exemplarisch und ich habe dann irgendwann gesagt, ja, also das ist jetzt, also zum 3:3 habe ich gesagt, okay, das ist die Club-Fan-Erfahrung auf 90 Minuten komprimiert und mein Urteil sollte sich ja dann später noch korrigieren. Ich habe gesagt, das war jetzt einfach die Ingolstadt-Erfahrung. Aus Hin- und Rückspiel auf 94 Minuten komprimiert oder auf 96 Minuten komprimiert. Oder 98 sollten es ja sogar am Ende sein. Weil keine Ahnung, wie Köln das dann macht, aber die bekommen dann einfach den dümmsten Ballverlust, glaube ich, den man bekommen kann in so einer Situation. Und Lara Felix spielt halt diesen genialen Pass auf Medina Desic und die macht es dann wie eigentlich genauso gut wie Vanessa Heim, aber halt wahrscheinlich mit 1000-mal so viel Druck. Und legt den Ball halt ins linke Eck und dann steht es 4:3 und alle gucken sich wirklich doof an im Stadion und dann ist halt einfach mal wieder Fußball passiert.
Und diesmal sogar mit dem positiven Ende für Rot-Schwarz. Also das war das, was ich dann noch mitgenommen habe. Also ich war nach dem Spiel erstens mal emotional und psychisch erstmal fertig, weil dieses Spiel, das hat mich schon echt, vor allem diese Schlussphase, so dermaßen mitgenommen, dass ich dann wirklich erstmal gebraucht habe, um da wieder ein Stück runterzukommen und bis diese Anspannung dann nach Abpfiff dann irgendwann dann doch gewichen ist und ich mich wirklich vorbehaltlos freuen konnte.
Ja, und ich sag mal, im Stadion war es noch ein bisschen anders, weil da hat es ja einfach dann das Dragen und Hageln angefangen. Also das war ja dann auch noch das, was da zusätzlich zu diesem Spielverlauf auch noch passiert ist, dass einfach die letzten 5 Minuten einfach so halb Gewitter, halb Hagel waren und alle eh schon versucht haben, irgendwie die Schirme zu zücken und dann aber, ja, ich dann da hinten in der Kurve auch der Einzige war, der gejubelt hat lautstark und ich habe gesagt, ich war 80 Minuten arrogant, dann 10 Minuten ganz still und dann wieder arrogant. Also, ja, hat schon alles gepasst, aber also ich glaube, das ist auch wieder, ist halt einfach ein Aushängeschild für diesen Sport, also was das auch mit einem macht wieder, über 90 Minuten von, naja, guck mal, was passiert, ist das cool hier und es wird ein hoher Sieg, hin zu was zur Hölle und dann wieder, ah ja, ist ja doch noch gut gegangen, also ist schon cool und auch so von der Atmosphäre kann ich es, glaube ich, auch einfach nur jedem empfehlen, ne? Also man sieht da, glaube ich, auch Leute, die sonst nicht zum Fußball, also nicht zum Männerfußball gehen. Also du hast auch ein ganz anderes Publikum da im Stadion und du hast eine viel freundliche Atmosphäre. Du kannst da auch mit deinem Nürnberg-Trikot dich irgendwo dazwischen stellen und kriegst einen freundlich kölschen Spruch. Ne, hier so, was hat der eine gesagt? FCN, das ist ein Buchstabe zu viel. Aber ist ja trotzdem nett, dass du da bist. Also da vielleicht auch nochmal Appell an alle. Ich versuche das ja, aber letztes Jahr ja auch auf dem Nachbarplatz, also so 50 Meter vom Franz-Krämer-Stadion, gibt es ja diese weiteren Trainings- oder Vorbereitungsplätze. Da haben sie ja damals auch, glaube ich, bei tiefster Kälte gegen die zweite Mannschaft gespielt. Und da war es ja noch mal ein bisschen heimeliger, weil da vielleicht nur 20 Leute da waren. Diesmal waren es ein paar mehr. Aber das ist schon von der Atmosphäre her auch schon was Besonderes. Und als einziger Fan letztes Jahr in Andernach war auch nochmal eine nette Erfahrung. Wenn du plötzlich merkst, wenn du was reinrufst, dann drehen sich alle nach dir um, weil du irgendwie der Einzige bist mit roter Mütze. So schlimm war, so schlimm war das jetzt irgendwie nicht. Also da wie gesagt, einfach nur die Empfehlung, der Appell, wenn ihr die Möglichkeit habt, geht da hin. Wie gesagt, für mich ist es halt mit Heimspielen immer ein bisschen schwierig und deswegen habe ich mich jetzt über das Auswärtsspiel auch mit dem Ausgang echt sehr gefreut. Und ich glaube, wenn wir jetzt auf die Tabelle gucken, ist das mit den zwei Punkten Abstand und dem Restprogramm, wo halt Nürnberg noch gegen sowohl Leipzig als auch Duisburg ran darf und Köln eben nicht mehr, vielleicht gar nicht die schlechteste Ausgangslage. Natürlich ist man ein bisschen davon abhängig, dass Köln da mitspielt und keine weiteren Punkte holen wird, aber also das war in dem Sinne wirklich auch das, sag ich mal, die, wie sagt man so schön, die Big Points, die man da holen muss, wenn man noch Chancen haben will, drin zu bleiben.
Ja, wie siehst du denn die Chance auf einen Klassenverbleib? Blöd war halt, dass dann am Sonntag gleich noch Leipzig gegen Duisburg gewonnen hat. Aber wenn man ehrlich ist, konnte man damit eigentlich fast rechnen. Duisburg mit gerade mal 4 Punkten ziemlich abgeschlagen. Klubfrauen auf Rang 11 mit 12 Punkten. Auf Rang 10 jetzt der 1. FC Köln mit 14 Punkten. Leipzig auf Rang 9 mit 16 Punkten. Ich glaube, die werden sich, wenn da nicht irgendwie was passiert, so aus dem gröbsten Abstiegskampf damit, für meinen Geschmack zumindest, verabschiedet haben. Es wird sich nur noch darum drehen, 1. FCN oder 1. FC Köln. Und ja, ich glaube, dass es verdient hätten, den Klassenerhalt zu schaffen, da sind wir uns einig. Aber wie hoch ist die Chance?
Ja, du musst halt drauf, also du musst halt gegen Duisburg gewinnen, ne? Das wären 3 Punkte, die einen vor Köln hieven können in der Tabelle. Und du musst halt drauf hoffen, dass Köln nicht noch punktet, ne? Also ich habe jetzt mal nachgeguckt, die haben noch Freiburg, die haben noch Essen, Frankfurt. Also so viele realistische Punktemöglichkeiten gibt es da auch gar nicht mehr, wenn du nicht überragend wirklich spielst. Und ich sag mal, so ein Match gibt halt Aufwind, ne? Also du hast natürlich auch gesehen, oh, es kann auch brenzlig werden und es kann uns auch, sag ich mal, an die Nerven gehen, wenn wir da in Schieflage geraten, aber am Ende da 3 Punkte mitzunehmen. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, klar, du musst die Punkte holen, aber die Ausgangslage ist für den FCN, bis auf die 2 fehlenden Punkte, würde ich sagen, minimal besser, was das Restprogramm angeht.
Ja, es bleibt auf alle Fälle zu hoffen. Ich meine, wir haben ja auch noch das Heimspiel gegen Leipzig. Da auch nochmal mein Aufruf, Leute, geht unbedingt ins Stadion. Die Mädels haben es verdient. Ihr bekommt wirklich tollen Fußball gezeigt. Es sind ehrliche Emotionen auf dem Platz, auf den Rängen und sie haben es wirklich verdient. Und ja, es wär schön, wenn die Mädels dieses, ja, vor der Saison eigentlich fast schon illusorische Ziel, weil unterm Strich galten wir ja als erster Absteiger, dass es vielleicht doch schaffen können, diesen 10. Tabellenrang zu erreichen. Und meine Daumen sind auf alle Fälle gedrückt.
Ja, also genau, das gebe ich auch mit. Also nochmal so ein bisschen, also das ist halt, man hat jetzt 4 Tore geschossen in dem Spiel und das ist halt ein Drittel der Tore, die man überhaupt diese Saison gespielt hat, um das nochmal ein bisschen einzunorden, Köln hat jetzt, glaube ich, 20 geschossene Tore. Deswegen, das war so ein bisschen meine Erwartungshaltung, weswegen ich auch gedacht habe, dass da Köln deutlich stärker auftritt. Aber du siehst halt und du hast gesehen, was halt zu was diese Mannschaft imstande ist. Und ich fände es einfach nur geil, wenn das jetzt so nochmal der Kipppunkt war und man vielleicht ein bisschen darauf hoffen kann, dass Köln mitspielt oder sich vielleicht auch nochmal an Leipzig im direkten Duell ran machen kann oder vielleicht auch mal wieder einer größeren Mannschaft den ein oder anderen Punkt abzunehmen. Ich meine, so viele Spiele sind es gar nicht mehr. Das sind nur noch fünf Spiele noch,
ja.
Ja. Also ich fände es einfach nur geil für die Mannschaft, weil die nimmt einfach mit. Also auch, wie gesagt, ich habe dieses Jahr kein Spiel gesehen. Bis auf, ich glaube, eins im Netz, aber live noch nicht. Ich war letztes Jahr ein paar Mal dabei. Ich war im Frankenstadion, da warst du, glaube ich, auch dabei im DFB-Pokal und da hast du halt schon gesehen, dass das eine geile Truppe ist. Und ich wünsche mir einfach, dass es klappt und dass die Mädels uns im Oberhaus erhalten bleiben.
Ja, jetzt ist bei den Clubfrauen erstmal Länderspielpause. In der Liga geht es erst am 14.04. weiter, dann zu Hause gegen die SGS Essen. Ja, und Max, vielleicht ist das ja die Möglichkeit, da einem etablierten Team da ein Bein zu stellen. Ich traue den Mädels wirklich alles zu. Und ich hoffe, dass alle unsere Hörer und HörerInnen da ihren Beitrag vielleicht ein bisschen dann dazu leisten und das Team unterstützen.
Ist es ein Heimspiel, ist die Frage.
Am 14.04., das ist ein Heimspiel gegen Essen, ja?
Ah. Ja, dann ist es wahrscheinlich wieder zu weit für mich. Essen wäre ja noch...
Das würde dann eher dir zu Pass kommen. Vielleicht würde das auch den Clubfrauen eher zu Pass kommen, denn man darf ja eins nicht vergessen, wir haben bislang zu Hause erst einen einzigen Punkt geholt und ja, Essen würde sich dann halt auch anbieten, da vielleicht endlich mal den ersten Heimsieg zu schaffen. Apropos Clubfrauen, ihr könnt da in der kommenden Woche vielleicht auf ein kleines Bonbon hoffen. Drückt uns einfach mal die Daumen. Ich mag noch nichts versprechen, aber schauen wir einfach mal. Für heute zumindest danke ich meinem Gast Max Rosmehl für das Gespräch und den Vorortbericht aus dem Franz-Krämer-Stadion in Köln. Vielen Dank, Max.
Ja, danke, Markus, dass ich hier wieder ein bisschen was zum Besten geben konnte. Es ist mir wie immer ein Spaß und eine Freude, über unseren Verein reden zu können.
Und diesmal sogar nicht nur eine Niederlage, sondern auch mit einem wunderbaren Auswärtssieg, Max.
Genau.
Ja, Total Beklubbt findet ihr bei Blue Sky, bei X, bei Facebook und bei Instagram. Dort freuen wir uns über euer Feedback und Likes und ihr dürft uns auch sehr gerne folgen. Oder aber ihr abonniert Total Beklubbt bei iTunes oder im Podcatcher eurer Wahl. Gegen eine Bewertung mit 5 Sternen hätten wir natürlich auch nichts einzuwenden. Ich wünsche euch jetzt ein frohes Osterfest im Kreise eurer Lieben. Bleibt stabil und gesund und bis zur kommenden Woche hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total Beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Von Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.